Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge.
Ja.
Manu und ich werden heute nicht über die ganze EKD-Missbrauchsstudie sprechen, aber wir können auch nicht darüber sprechen. Das wäre jetzt seltsam, das nicht wahrzunehmen, was da passiert ist. Uns ist klar, dass im Moment nicht die Zeit ist, um jetzt eine große Einordnung dieser Studie zu machen und der Welt zu erklären, was man jetzt tun muss. Ich glaube, wenn man etwas gelernt hat bei dieser Pressekonferenz, dann ist es, dass jetzt erstmal die Zeit ist, zuzuhören und auf sich selbst zu schauen. Es ist jetzt auch nicht der Moment oder dieser Podcast ist auch nicht der Ort für Kirchenpolitik und die Frage, was setzen wir morgen um?
Ja.
Aber trotzdem haben wir schon ein paar Mal in unserem Podcast ausgeglaubt über Missbrauch gesprochen und mich hat die Studie ganz besonders erwischt in Bezug auf unser Gespräch zu Hillsong, Manu. Ich weiß nicht, ob du dich noch gut daran erinnerst.
Ja, aber klar. Toxic Church.
Genau, Toxic Church. Und ich habe damals gesagt, na ja, mir ist eigentlich eine etwas langweiligere reformierte Kirche lieber, die dafür nicht toxisch wird und für Menschen ein sicherer Ort ist. Und ich merke jetzt, dass ich wahrscheinlich genau der Mentalität jahrelang in einer Selbstverständlichkeit aufgesessen bin, die in dieser Studie selbst als missbrauchsbegünstigend ausgewiesen wird.
Ja.
Was ich damit meine ist, der evangelisch reformierte Reflex auf die Missbrauchsthematik, auf den Vorwurf oder die Tatsache sexualisierter Gewalt, weil man ja, das ist vor allem ein katholisches Problem, das mit Hierarchie, Zölibat, Amtsverständnis und Struktur zusammenhängt. Ja. Und es gibt das auch im charismatisch-freikirchlichen Gewand. Und haben wir charismatisch-prophetisch aufgeladene Autoritäten, die missbräuchlich werden. Wir selbst haben aber Strukturen, in denen das eigentlich nicht besonders gut vorkommen kann.
Ja, so dieses reformierte Understatement. Wir haben keine Celebrity Pastors, keine TV-Evangelisten, keine Köpfe, die allzu sehr oben herausschauen. Mhm. Und darum kann uns das auch nicht so passieren.
Genau. Und ich nehme nichts davon zurück, was ich über katholische Kirche oder charismatisch geleitete Freikirchen gesagt habe. Ich glaube immer noch, dass das alles missbrauchsbegünstigende Faktoren sind, die wir da diskutiert haben. Mhm. Ich denke aber, dass es jetzt allen klar sein muss, die auch nur die Zusammenfassung der EKD-Studie gelesen haben, dass es solche Faktoren eben auch in evangelisch-protestantischem Gewand gibt.
Ja.
Und das wird jetzt ganz viel Arbeit sein, sich da zu verbessern, eine andere Kirche zu werden, die ja, von den Strukturen, von den Mentalitäten, von der Kultur, die in ihr herrscht, eine Kirche wird, die der sicherstmögliche Ort ist für schutzbedürftige Menschen. Das ist nicht das, was wir jetzt leisten können. Aber die Studie hat den Finger auf wunde Punkte gelegt, die uns theologisch zu denken geben, aber noch mehr vielleicht, die uns im Glauben selbst angehen und betreffen.
Ja.
Und darüber, finde ich, können wir heute sprechen.
Ja, ich muss auch sagen, im Zuge des Erdbebens oder wirklich der Wellen an Betroffenheit und Schock und dann auch an Einordnungsversuchen sind so viele Beiträge erschienen in den letzten Tagen, die versuchen, irgendwie sich das zu erklären, irgendwie das einzuordnen. Und ich habe ganz viele kluge Artikel gelesen, ganz viele kluge Versuche zu erklären, wie ist es dazu gekommen, was liegt da dem zugrunde, ist es ein Sind es vor allem systemische Probleme? Hängt es am Amtsverständnis? Hängt es an den Männlichkeitsvorstellungen und so weiter? Ich habe sehr viele kluge Dinge gelesen und ich habe im Moment so ein richtiges, irgendwie ein ganzes Panorama vor mir an Ideen und Einordnungsversuchen. Und ich muss fast sagen, ich habe selten so viel gelesen zur Vorbereitung einer Podcast-Folge und so wenig Klarheit gehabt, wo jetzt wirklich der Hund begraben ist. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass eine ganze Menge von Hunden begraben sind und dass man das jetzt auch nicht monokausal auf irgendwie auf ein theologisches Missverständnis oder einen systemischen Grundsatzfehler oder so zurückführen kann. Es gibt, das ist ja auch, wenn man ein bisschen rauszoomt und eben auch die katholische Missbrauchsstudie und die evangelikalen Skandale in den Blick nimmt, muss man sagen, es gibt halt einfach die unterschiedlichsten Kirchenkonstellationen, die unterschiedlichsten Machtsysteme, die unterschiedlichsten auch theologischen Selbstverständnisse, die irgendwo wieder so Lücken öffnen für tatbereite Personen und die teilweise dann Verhältnisse schaffen, die entweder missbrauchsbegünstigend sind oder zumindest dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt nicht aufgedeckt wird, nicht verfolgt wird, die irgendwo so Vertuschungstendenzen stark machen und so. Und das ist eigentlich das ernüchternde Fazit aus den Missbrauchsstudien und Missbrauchsskandalen in den unterschiedlichsten Traditionen, dass das offenbar auf ganz unterschiedliche Weise immer mal wieder Platz findet in Kirchen und Gemeinschaften.
Also es ist angesprochen, es gibt jetzt eine Vielzahl von Aufsätzen, die dazu erschienen sind, meist von systematischen oder praktischen Theologen, die sich jetzt dazu äußern. Ich sage es ganz offen, ich will niemandem etwas unterstellen. Mir kommt das im Moment immer ein bisschen in den falschen Hals, weil ich denke, die Gefahr ist schon groß, dass man jetzt die Erschütterung dieser Studie nimmt, um das zu sagen, was man immer schon sagen wollte. Ich finde es zum Teil nicht mal falsch, was da gesagt wird. Aber ich selbst finde, es ist noch nicht der Moment, jetzt wieder das große Dach drüber zu spannen und die Welt zu erklären. Ich glaube, das, was ich jetzt tun kann, ist sagen, wo ich mich selbst ertappt fühle und wo ich selbst neu über meinen Glauben und Dinge, die ich für selbstverständlich gehalten habe, nachdenken muss. Ja. Mehr möchte ich eigentlich im Moment noch gar nicht tun. Und ich merk aber, dass es jetzt schon in der Kirche und in der Theologie diesen Zug gibt, der schon wieder sehr selbstrechtfertigend unterwegs ist. Also ich mache ein Beispiel. Wir sagen nicht, hey, unser Sünden- und Rechtfertigungsverständnis ist ein echtes Problem, sondern wir sagen, na ja, es gibt halt in der Rechtfertigungslehre diese pervertierte Tendenz eines Vergebungsautomatismus. Und den müssen wir besprechen. Ja, aber diese Tendenz des Vergebungsautomatismus kennen wir schon ewig, wenn wir ehrlich sind. Also schon Bonhoeffer hat dagegen angeschrieben, oder? Mit der billigen Gnade.
Ja, ja, ja.
Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen müssen, das haben wir jetzt erst gerade gesehen, sondern alle, die das gesehen haben, haben das auch schon vor der Studie gesehen. Das ist jetzt für mich wie nicht der interessante Punkt. Aber die Frage ist, was löst das für den eigenen persönlichen Glauben aus, wenn man merkt, hey, dieses große Wort Vergebung, oder ich habe das x-mal im Podcast gesagt, habe ich gesagt, ja, das, was mit Jesus in die Welt kommt, ist diese geniale Idee, dass wir uns Sünden vergeben können. Das klingt doch jetzt nach dieser Studie und den Befunden und den Betroffenen, die darin zu Wort kommen und sagen, ja, ihr habt das von uns verlangt, dass wir da vergeben können. Aber vielleicht war das gar nicht das, was wir wollten. Wir wollten verhindern, dass es wieder passiert.
Ja.
Oder? Ja. Das klingt doch jetzt alles anders.
Ja, es und ist das, schal das, und zynisch irgendwie.
Genau. Oder? Und ich glaube, auf der Ebene können wir jetzt gar nicht eigentlich über diese Studie, sondern über unseren Glauben sprechen. Lass uns doch damit anfangen. Lass uns anfangen mit dem großen Wort Vergebung.
Ja.
Die Vergebung ist ja wirklich so ein Schlüsselbegriff in meinem Glauben. Jedes Mal, wenn ich das Unser Vater bete, kommt das ja ganz prominent vor. Und das ist für mich einer der allerwichtigsten Sätze, den ich kenne in meinem Glauben ist, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mhm. Wie wirkt dieser Satz auf dich nach dem 25. Januar?
Ja, natürlich wird ein solcher Satz dann problematisiert, weil man merkt, ja, das haben Täter und Betroffene von sexualisierter Gewalt haben das im kirchlichen Kontext wahrscheinlich regelmäßig gebetet in Gottesdiensten, und Täter haben sich möglicherweise dadurch irgendwie beruhigt gefühlt, so quasi, zum Glück glauben wir an einen Gott, der uns unsere Sünden und auch meine Vergehungen vergibt, und haben sich dadurch vielleicht dann eben gerechtfertigt und beruhigt gefühlt, und Betroffene haben das gebetet und sich dann entsprechend verpflichtet gefühlt, diese Vergebung zu gewähren oder auch ihre Verletzung und das Unrecht, das ihnen geschehen ist, nicht ernst genug zu nehmen, weil sie das ja immer wieder bekennen, ja, ich und damit auch quasi von oberster Stelle aufgesagt bekommen, ich soll meinen Schuldigern vergeben, so wie Gott mir vergeben hat. Also das ist
man kann sogar noch mal drehen, oder? Man kann sogar sagen, ob mir Gott vergeben wird. Also ob ich am Ende der Zeit, im jüngsten Gericht, whatever, was da alles für Bilder kommen mögen, ob ich dann Gottes geliebtes Kind bin oder nicht, hängt daran, ob ich vergeben konnte.
Ja, also da gibt's ja Bibelstellen für, die könnte man zitieren, die eigentlich die Vergebung Gottes auch abhängig machen von der Bereitschaft, seinem Nächsten zu vergeben. Und das ist dann, es ist verrückt, wie dann ein so liebgewordenes und vertrautes und traditionsreiches Gebet wie das Vaterunser plötzlich eine Fremdheit bekommt und auch eine Anstößigkeit bekommt auf dem Hintergrund solcher Geschichten, wo man merkt, meine Fresse, selbst ein derart, wie ich das auch sagen würde, ein derart wunderschönes Gebet kann instrumentalisiert werden, um ungesunde Abhängigkeitsverhältnisse zu sanktionieren und betroffene Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt irgendwie zum Schweigen zu bringen. Also,
und da merke ich jetzt, mein erster Impuls ist genau das, was du jetzt gesagt hast, dass ich sage, es kann pervertiert werden. Und das ist genau das, was mein erster Reflex ist, dass ich mir sage, das kann nicht falsch sein in diesem Gebet. Also das Gebet muss richtig sein, wir haben es bloß falsch verstanden. Mhm. Weil das etwas ist, das gehört so zu der DNA meines Glaubens. Das geht wirklich ins Mark meines Glaubens, dieser Satz.
Ja.
Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich glaube aber, dass es wertvoll ist, das noch einen Dreh länger auszuhalten und mal wirklich offen zu lassen, ob das eine gute Formulierung ist, ob sie wirklich was Gutes meint. Ich habe von Michael Beindker einen ganz scharfen Satz gefunden in einem Beitrag, den er schon lange vor der Missbrauchsstudie, aber auch im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in seinem Aufsatz «Was leistet Aufarbeitung?» geschrieben hat. Der Satz geht so: Theologie muss zur Kenntnis nehmen, dass es Ausmaße von Schuld gibt, denen das Vergeben nicht gewachsen ist. Stell dir mal vor, was das bedeutet, wenn das stimmt. Es bedeutet, dass es mehr Schuld gibt, als Vergebung möglich ist. Also, dass es etwas gibt, was nicht abgegolten, nicht bereinigt, nicht in Ordnung gebracht werden kann. Mm. Was bedeutet das dann für dies Vater unser Bitte, oder?
Ja.
Wenn das stimmt.
Ja.
Also ich meine, die Strategie ist klar, oder? Das Erste, was man sofort denken will, ist: Ja, Michael Beindker, das stimmt. Und Bedingungen der gefallenen Schöpfung. Mhm. Gibt es tatsächlich mehr Schuld, ein höheres Ausmaß an Schuld, als es Möglichkeit zur Vergebung gibt. Aber in einem Jenseits kann all das repariert werden.
Ja, also das ist natürlich auch mein Impuls. Oder ich würd sagen, wenn ich diese Feststellung höre, es gibt auch Schuld, wie hat er das formuliert, die Möglichkeiten des Vergebens.
Es gibt ein Ausmaß von Schuld,
ja,
denen das Vergeben nicht gewachsen
denen
ist.
Denen das Vergeben nicht gewachsen ist. Also ich hab da den Impuls, einerseits zu sagen, ja, natürlich gibt es das. Und natürlich kann es eine unerträgliche Zumutung sein, von Menschen Vergebung zu verlangen für Unrecht, das ihnen angetan wurde und das ihr teilweise ihr Leben zerstört hat oder ihren Selbstwert, ihr Gefühl von Selbstwirksamkeit, ihr Gefühl von eigener Würde zerstört hat. Natürlich ist es eine Zumutung, hier Vergebung zu verlangen, und man muss das auch theologisch einholen und sagen, man kann jetzt nicht unter Vorgabe irgendeiner löst Vergebungstheologie und Rechtfertigungstheologie dann von den Leuten gewaltsam verlangen, ja, aber das muss jetzt passieren, da muss man doch irgendwie auch theologisch dann einräumen können, ja, dass Menschen können an diesem Punkt kommen, wo sie nicht vergeben können und wo man ihnen das auch theologisch zugestehen muss, und dann ist natürlich der zweite Impuls von mir nahe zu sagen, ja, aber Gottes Vergebung umfasst dann quasi auch noch einmal das Nicht-Vergeben-Können dieser Personen. Das irgendwie habe ich natürlich den Impuls, daran zu glauben und darauf zu hoffen, dass die Dinge eben doch irgendwann in Ordnung kommen und dass auch Schuld mindestens in einer Vollendung der Zeit, dass Schuldige und Opfer zu irgendeiner Form der Versöhnung gelangen. Hm. Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Wort, also die Versöhnung und was damit gemeint sein kann, oder?
Mhm.
Tatsächlich glaube ich, dass das Problem viel tiefer liegt, als jetzt nur ein Automatismus von Vergebung zu kritisieren. Ja. Ich glaube, es hängt wirklich mit dem Thema zusammen, was wir unter Versöhnung eigentlich verstehen und uns denken.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir da manchmal zu totalitären Bildern neigen. Vergebung, das impliziert schon so, ich gebe das jetzt auf, daran festzuhalten. Ich gebe auf, daran festzuhalten, dass mir jemand ein Unrecht getan hat, weswegen er in meiner Schuld steht. Ich gebe quasi diesen Rechtsanspruch auf. Und dann gibt es ein Datum und da wird er aufgegeben und danach ist alles anders. Und ein bisschen korrespondiert diese Vergebungsmetaphorik ja auch mit der Erlösungshoffnung.
Mhm.
Also, oder mit dem Bekehrungsmoment. Es gibt so diesen einen Moment und nach diesem Moment ist alles anders als vor diesem Moment.
Mhm.
Und da bin ich wirklich durchgeschüttelt worden im Nachdenken darüber, weil ich schon denke, dass ich auch in diesem Bild drin gefangen bin ein Stück weit. Also, dass ich auch diese Erlösungsfantasie habe, diese Vergebungsfantasie im Sinne von, die Menschen und Gott verzichten auf ihre Rechtsansprüche, die sie mir gegenüber haben.
Ja.
Vielleicht müsste man das Ganze von einem anderen Bild her verstehen, nämlich, dass es gar nicht darum geht, dass etwas getilgt oder gestrichen wird. Ich weiß, das sind alles, also dass die Sünde getilgt wird, ich meine, das ist ein urchristliches Bild.
Mhm.
Das singen wir in vielen Liedern, das gehört so zu uns. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, dass sie getilgt wird, vielleicht geht es darum, dass man mit der Schuld und mit der Verstrickung in unsere eigene Sünde wie trotzdem wieder Lebbarkeiten findet.
Mhm.
Also so, dass Weiterleben möglich ist. Und wenn das so wäre, dann würde zu dem, was wirkliche Vergebung gehört, auch ein ganzer Prozess gehören, der dafür sorgt, dass sich diese Schuld nicht wiederholt.
Ja. Ja. Aber ich finde das auch theologisch wichtig zu sagen, wenn man von Vergebung spricht, wenn man von Sünde tilgen spricht, was ja wirklich ein biblischer Sprachgebrauch auch ist, dann ist doch damit auch biblisch nicht gemeint, dass Sünde ungeschehen gemacht wird oder dass Sünder keine Verantwortung für ihre Schuld übernehmen müssten oder so. Das ist ja nicht, also das wäre doch dann wirklich eben Bonhoeffer'sche billige Gnade oder ein Verkennen. Nicht nur theologischer, sondern auch psychologischer und gesellschaftlicher Faktoren. Es kann ja nicht sein, dass man sich auf die Vergebung beruft und dann denkt, man könne damit der Verantwortung für die eigenen Taten entgehen oder so. Das wäre ja wirklich eine Instrumentalisierung der Vergebung und der Rechtfertigungslehre, um sich der Konsequenzen der eigenen Schuld zu entziehen. Und das, also ich will nochmal zurückkommen auf dieses Vaterunser-Gebet, weil natürlich triggert mich das, wenn du das sagst, ja, ist das wirklich eine gute Formulierung? Und ich habe aber, ich würde jetzt sagen, ich habe den begründeten Impuls, dass das von Jesus ganz sicher nicht so gemeint war, dass es Spielräume freilässt für Täter, sich auf ihre Opfer auf Vergebung zu drängen. Und zwar aus dem Grund, dass sich am Dienst von Jesus und an der Art, wie Jesus mit Menschen umgeht, von A bis Z ablesen lässt, dass er kompromisslos und unmissverständlich auf der Seite der Betroffenen, auf der Seite, wenn man dieses Wort benutzen darf in dem Zusammenhang auch von sexualisierter Gewalt, auf der Seite der Opfer positioniert hat für die Unterdrückten, für die Missbrauchten, für diejenigen, die leiden unter Machtmissbrauch, unter falsch gelebter Autorität und so weiter. Es gibt doch keinen Zweifel daran, dass Jesus sich kompromisslos auf deren Seite gestellt hat und dass ein Gebet, das er seinen Nachfolgern in den Mund legt oder quasi anempfiehlt, dass ein solches Gebet ganz sicher nicht gedacht war, um die Autorität und die Macht derjenigen, die andere missbrauchen, zu stärken und die Schwachen und Missbrauchten zum Schweigen zu bringen. Das ist doch eine Perversion dessen, was mit der Vater unser Bitte gemeint war.
Vielleicht ist es eine Perversion. Ich hoffe, dass ich mich dazu durchringen kann. Ich glaube aber, es gibt eine ganze Wirkungsgeschichte, die anders gelaufen ist.
Das mag sein.
Also nehmen wir mal das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. Der geht hin, hat einen riesen Schuldenberg, der wird ihm erlassen.
Ja.
Und danach geht er auf die Straße raus und geht zu dem, der ihm Geld schuldet und will diese Schulden eintreiben.
Ja, gnadenlos.
Oder? Ja. Und da ist dann Jesus auch gnadenlos mit dem Typ. So, und das, was jetzt wirkungsgeschichtlich passieren kann, ist quasi wie folgende Story. Wir alle stehen in einer unendlichen Schuld gegenüber Gott, die er durch seinen Sohn am Kreuz aber überwindet von seiner Seite her und sich uns gnädig zeigt.
Ja.
Also, wie sehr sollten wir erst gnädig sein denen gegenüber, die in unserer Schuld stehen, wenn doch das alles vollbracht worden ist.
Ja, ja. Ja.
Und da finde ich halt, ist Beinkers Einspruch wirklich wichtig. Nein, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es unter uns ein Ausmaß von Schuld gibt, dem diese Kraft der Vergebung nicht gewachsen ist. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was ich nicht sagen würde, ist nur eine Randerscheinung einer pervertierten, missverständlichen Interpretation von Vergebung, sondern ich glaube, die Story, die ich jetzt erzählt habe, die ist verbreitet und alt.
Mhm.
Also, dass man sagt, so kleinherzig, dass du deinem Nachbarn nicht vergeben kannst, Jesus selbst hat sich für dich ans Kreuz schlagen lassen. Ich mache es jetzt extra so einfach.
Ja, ja. Aber ich würde immer noch sagen, das ist ein Missbrauch und ein Missverstehen der eigentlichen Idee von Vergebung. Das kann damit nicht gemeint sein, weil es dann ja wirklich dazu führt, Verhältnisse zu befestigen, die auch Jesus selber die ganze Zeit unterlaufen und kritisiert hat und durch die er ja selber zu Tode gekommen ist. Also man kann ja nicht, dann würde, also ich sag nicht, dass das kirchengeschichtlich nicht passiert ist. Ich glaube tatsächlich, ideengeschichtlich ist es ganz unheimlich, welches Eigenleben und welche auch konträre Dynamik ein solcher Text oder eine solche Denkfigur annehmen kann. Und wir tun gut daran, das wirklich selbstkritisch zurückzuverfolgen, aber das kann nicht der ursprüngliche Gedanke gewesen sein, weil dieser Gedanke ja sogar noch Jesus selber betrifft, der unter dem Machtmissbrauch lebensfeindlicher Systeme und Menschen zu Tode gekommen ist. Also das.
Ja, Mann, das ist ein ganz guter Punkt, weil meine Lehrerin Magdalene Fredlö, bei der ich gearbeitet habe, die hat immer ein Bild ganz stark gemacht. Die hat gesagt, hey, wenn wir ans jüngste Gericht denken, dann müssen wir uns das so vorstellen, dass da nicht der Auferstandene in hellem Glanz auf dem Thron sitzt und über die Welt richtet, sondern wir müssen uns das so vorstellen, dass der Gekreuzigte mit seinen ganzen Wunden, schmerzverzerrt, vor seinen Vater tritt und ihm die zeigt.
Ja.
Und dann muss Gott ein anderer werden, damit er das aushält. Das war ihr Bild. Ich habe immer gedacht, naja, ist ehrlich gesagt ein bisschen pathetisch, ein bisschen spekulativ und so. Ich beginne aber jetzt zu erahnen, dass das etwas komplett anderes ist als das Bild, was ich in meiner christlichen Sozialisierung aufgesogen habe. Mein Bild, mit dem ich aufgewachsen bin, ist, Jesus ist ganz, ganz furchtbares Unrecht passiert, aber Gott hat dieses Unrecht überwunden durch die Auferstehung. Also er hat ihn auferweckt von den Toten, deswegen ist dieses Unrecht überwunden und der Auferweckte selbst wird dann über die Menschheit und die Welt Gericht halten. Es ist natürlich ein ganz anderes Bild, als zu sagen, der Auferweckte ist immer noch der Gekreuzigte.
Der Geschundene, der Misshandelte.
Der hat diese Wunden noch. Ich meine, das wird ja sogar biblisch so erzählt, dass er diese Wunden noch hat.
Ja.
Und der ist jetzt nicht der Richter, der auf dem Thron sitzt, sondern der tritt selbst vor den Vater und zeigt ihm diese Wunden. Der zeigt ihm, was die Welt mit ihm angerichtet hat. Der ist eigentlich der Vertreter der Betroffenen.
Ja, natürlich. Ja, genau. Genau.
Ja, aber das ist, also mindestens bei mir ist das nicht das Mainstream-Bild, mit dem ich aufgewachsen bin. Und mich nimmt das mal Wunder. Ich kenne so ein bisschen den katholischen Kontext über meine Großmutter. Ich kenne sehr gut so den landeskirchlich reformierten Kontext, wie man aufwächst, wie man sich Vergebung, wie man sich Gnade denkt. In der katholischen Kirche habe ich das stark ritualisiert mit der Eucharistie erlebt. Also die Eucharistie ist der Moment, in dem man sinnlich erfahren kann, dass das, was zwischen Gott und mir steht, wieder gefixt wird. Und die Gnade funktioniert dann so, dass ich eigentlich ein Opfer habe, dieses Opfer Jesus Christus, aber eben nicht im Sinne eines Victim, sondern im Sinne eines Sacrifice.
Ja.
Und dieses Sacrifice kann die Brücke im Ritual, im Sakrament der Eucharistie zwischen Gott und mir widerschlagen.
Ja.
Im protestantisch-landeskirchlich, jetzt eher bei mir pietistisch geprägten Kontext, habe ich das so erlebt, dass ich einen innerlichen Prozess durchmachen muss. Ich muss bekennen vor Gott, dass es mich reut, was ich getan habe, kann da mich auch drin suhlen und das ganz tief empfinden und dann beten und das loslassen und die Erfahrung von Vergebung machen. Es gibt natürlich auch das Abendmahl, nur habe ich das wirklich nicht so prominent erlebt. Das hat man auch sehr selten gefeiert im Vergleich zur Eucharistie. Aber auch da war es so, dass dieser Jesus Christus nicht auf der Seite der Menschen war, die ich geschädigt habe,
ja,
sondern eine Kraft war, die ich als Täter in Anspruch nehmen kann, um Vergebung zu erlangen.
Ja, ja. Ich glaube, das ist sicher eine, also das ist eine große Gefahr, oder? Dass die ganze Rede von Vergebung, von Sündenvergebung, von Rechtfertigung des Sünders, dass sie dazu führt, dass quasi entweder ritualisiert oder wie auch immer, dass die Schuldigen, die Täter sich in großer Regelmäßigkeit selber beruhigen können und sagen, nein, der liebe Gott meint's doch gut mit mir und ich bin ins Recht gesetzt durch Jesus Christus, ich bin gerechtfertigt und wir sind ja alle
Sünder. Und zwar nicht durch das, was ich tue oder nicht tue,
genau,
sondern durch das Friendship-Ticket, das er am Kreuz gelöst hat für mich.
Und dass das dazu führt, dass man, ich finde das einen wichtigen Punkt. Klaas Heusing hat das ja in einem Zeitzeichenartikel hat er das unter anderem seinen Finger darauf gelegt, dass er behauptet, im Protestantismus oder vielleicht im Christentum überhaupt in der Geschichte ist die Betonung zu stark auf die Täterperspektive gelegt worden, die ganze Rechtfertigungslehre, die ganze Frage von Luther, wie kriege ich einen gnädigen Gott für meine Vergehungen, für meine Taten, wie kriege ich einen Gott, der mir meine Vergehungen vergibt, der meine Taten nichtet, tilgt und so, das ist immer die Täterperspektive. Mhm. Und die Gefahr ist, dass die Opferperspektive unter den Tisch fällt, dass eigentlich die Frage, die Leute dann auch von mir aus nach einem Gottesdienst, in dem man über Vergebung gesprochen hat oder sich Vergebung zugesprochen hat, dass die Leute nach Hause gehen, nicht mit der Frage, wie wird man den Betroffenen von Ungerechtigkeit, wie wird man ihnen gerecht? Wie werden sie ins Recht gesetzt? Ja. Sondern wie helfen wir
dem armen Sünder?
Oder? Ja, ja.
Das ist dann die Frage. Und nicht, wer tröstet die Witwen und Waisen?
Mhm.
Oder? Das,
ja.
Ja, weil das kann ja der liebe Gott dann machen. Aber jetzt müssten wir schauen, dass der Täter resozialisiert wird, dass es ihm wieder gut geht, dass er wieder aufgehoben ist.
Ja.
Und sind wir nicht alle Täter? Und sind nachts nicht alle Katzen krank?
Ja, ja, eben. Das ist der slippery slope dann.
Genau.
Dass man am Schluss irgendwie da quasi gnadentheologisch drüber wischt und ich weiß jetzt nicht, wie weit zurück man das verfolgen kann, aber das klingt natürlich schon nach einem gewissen Konstruktionsfehler irgendwie im Protestantismus auch, wo man das so stark gemacht hat, verknüpft mit einer, das ist natürlich eine der Lieblingspolemiken von Klaas Heusing, da überspannt er den Bogen meines Erachtens auch immer mal wieder, aber es ist schon, er spricht ja von einer Sündenverbiesterung und von einer rabenschwarzen Anthropologie, die in den Grundfesten des Protestantismus oder zumindest des Calvinismus angelegt ist. Und da wird diese Gefahr natürlich nochmal verstärkt, wenn wir alle, wie heißt es nach diesem, in den USA spricht man von diesen fünf Säulen oder den fünf Kennzeichen des Calvinismus und eines ist total depravity, totale Verderbtheit des Menschen. Und wenn wir alle, Täter und Opfer, sexualisierte Gewalt ausübender und sexualisierte Gewalt erfahrender, wenn wir alle eigentlich restlos verdorben sind, ja, dann brauchen wir ja alle genau das Gleiche und dann kann man sich aus der Verantwortung stehlen, zu seinen Taten zu stehen, die öffentlich zuzugestehen, juristische Konsequenzen in Kauf zu nehmen und so weiter, indem man einfach verweist auf die Gnade Gottes, die uns als arme Sünder alle errecht werden.
Aber das ist doch das protestantische Paradigma. Also ich kann sündigen, wie ich will, ich muss nur meine Schuld bekennen und Reue zeigen, dann ist alles gut. Und das Opfer, und ich sage es jetzt extra so, Opfer im Sinne von Victim,
mhm,
das muss halt dann schauen, wie es damit klarkommt. Am besten, indem es selbst versteht, dass es auch ein Täter ist, also Opfer, Täter, mhm, Umkehr, oder? Alles schon mitgeliefert. Und dann ein bisschen großherzig werden.
Ja.
So, und das ist doch eigentlich, ist das Kränkste, was man sich denken kann, was aus einer Religion passieren kann, die sich darauf gründet, dass ihr Religionsstifter völlig zu Unrecht an einem Kreuz zu Tode gefoltert wird.
Ja.
Also ich meine, das ist, also dass man diesen Moment von Karfreitag so in Ostern auflöst, dass der Auferstandene auf der Seite der Täter steht und nicht auf der Seite der Geschundenen.
Ja.
Das ist unglaublich.
Mhm.
Aber genau das passiert. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dieser Satz aus dem Unser Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, der kann genau diesen Automatismus zum Ausdruck bringen.
Mhm.
Oder? Also der selbst zu Tode Gefolterte muss ja noch am Kreuz im Evangelium um die Vergebung für die Sünde, die seine Peiniger jetzt tun, bitten.
Ja.
Also, und wenn man jetzt diesen Satz anders verstehen wollte, in der Unser Vater bitte, dann müsste er ja eigentlich quasi sowas heißen wie: Wir selbst wissen, wie unglaublich schmerzhaft es ist, unter Sünde zu fallen und damit zu ringen, dass unser Leben und unsere Integrität, unsere Persönlichkeit zerstören kann. Wir wissen das. Wir haben aber auch nichts Besseres gefunden, als das aufzugeben und hoffen, dass wir irgendwie von der Fixierung darauf frei werden können. Lieber Gott, mach das doch bitte auch du.
Mhm.
Aber es muss eigentlich, da darf das nicht etwas sein, was als Täter gesprochen wird, sondern es darf nur etwas sein, was als Betroffener gesagt wird.
Mhm. Ja. Ich bin jetzt in einer eigenartigen Zwickmühle. Weil das, was du jetzt so als, wie hast du es genannt, als das protestantische Paradigma bezeichnet hast, ich habe das ja ein bisschen anders erlebt. Ich bin ja,
erzähl mal.
Ich bin ja freikirchlich evangelikal sozialisiert und habe ein sehr ausgeprägtes Sündenverständnis mit auf den Weg bekommen. Ich bin überhaupt nicht mit dieser, das wurde ja auch in der Auswertung der Missbrauchsstudie immer wieder gesagt, dass die Rechtfertigungslehre, die quasi den Sünder rechtfertigt, ungeachtet seiner Verdienste und ungeachtet seiner Vergehen, auf der Rückseite quasi zu einer Geringschätzung der Taten, zu einem Nicht-Ernst-Nehmen der Tatebene führt. So, diesen Schluss, der hat sich mir nie nahegelegt, weil bei uns die Tatebene sehr, sehr wichtig war. Also es ging wirklich, es war immer ganz klar eben, Rechtfertigung mündet in Heiligung oder stößt quasi Heiligung an.
Also Heiligung war ein wichtiges Thema, ja, in deiner christlichen Sozialisierung.
Absolut. Also das war ein ganz wichtiger Gedanke, natürlich verbunden mit einem teilweise sehr rigorosen Sündenverständnis, wo man wirklich den Anspruch hatte, ja, so, wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist, wenn du gerechtfertigt wurdest, dann muss sich das auf der Tatebene zeigen und dann musst du gegen die Sünde kämpfen.
Also dieser paulinische Gedanke, es fällt uns leicht, die Tora zu halten, wenn wir quasi Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christus.
Ja, also ob's so leicht fällt, weiß ich nicht. Es war ja dann doch auch verbunden mit teilweise einem sehr strengen Regelkatalog, der tatsächlich nicht sehr leicht einzuhalten war. Aber es war immer klar, die Tatebene zählt extrem. Man muss sich bemühen, nicht zu sündigen. Wenn man gesündigt hat, dann muss man diese bekennen, dazu stehen. Und es war auch immer klar, dass es quasi, wie soll ich sagen, es braucht einen Prozess der Wiedergutmachung, um überhaupt frei zu werden von Sünde. Und im Hintergrund stand auch immer diese paulinische Mahnung quasi, kein Kinderschänder, kein Unzüchtiger wird ins Reich Gottes kommen. Und das war ja verbunden auch mit dieser Idee des doppelten Ausgangs, wo man sagen konnte, ja, also das wäre jetzt auch der Reflex wahrscheinlich von vielen, die in dieser Weise sozialisiert sind, die würden sagen, ja, also Pfarrpersonen, Priester, die sich solches zu Schulden kommen lassen haben, ja, für die hat der liebe Gott eine besondere Reihe in der Hölle reserviert. Also das ist quasi, und das, jetzt komme ich so in einen Zwiespalt, weil ich merke, ich finde beides irgendwie krank oder beides massiv ungesund. Dieses eher reformierte, rechtfertigungsmäßige Nicht-Ernst-Nehmen der betroffenen Perspektive und dieses Drüberwischen über die Sünde im Namen einer alle Sünder rechtfertigenden Gnade. Aber dieser Ausblick auf einen doppelten Ausgang, der ja eine gewisse Erleichterung verschafft, indem man sich sagen kann, ja gut, also die schmoren dann dafür in der Hölle oder so. Da wird für die, also irgendwann ist auch mal gut, für die gibt's dann halt einfach keine Erlösung. Davon habe ich mich ja aber auch wegbewegt. Auch wenn ich sage, die größten Probleme kriegt man wahrscheinlich, wenn man einem universalistischen Gedanken anhängt und sagt, ja, am Schluss wird Gott alles und alle mit sich und miteinander versöhnen. Wenn man da allzu kurzschlüssig theologisch argumentiert, dann setzt man dann den Nazi-Schergen allzu schnell auf dieselbe Bank mit dem Mädchen, das ja zu Tode gefoltert wurde, oder ja natürlich auch den kirchlichen Würdenträger, der missbräuchlich handelte, den lässt man dann allzu schnell die Betroffenen umarmen und in einer versöhnlichen Szene aufgehen. So, das
und ich finde das halt mega gefährlich, weil wir wissen es einfach nicht.
Ja.
Also wir wissen nicht, was sein wird. Ich sage nur so, jeden ernsten Konflikt, den ich in meinem Leben erlebt habe, der wirklich sowas wie Versöhnung brauchte, war nicht ein Kippmoment von A zu B.
Ja.
Keinen solchen Moment könnte ich so beschreiben, dass man sagt, okay, Jack, Sünde weggewischt, weißes Papier und los geht's wieder. Das gab's nie. Ich kenne das, was ich als Versöhnung erlebt habe in meinem Leben, nur als ganz, ganz schmerzhafte Prozesse, die in Gang gesetzt worden sind, die ihre Zeit gebraucht haben, wo es eine Zeit der Wut gab, wo man sich rächen wollte,
ja,
wo auch sowas wie Hass war,
mhm,
wo man sich nicht in die Augen schauen konnte.
Ja.
Und dann kommt eine schmerzhafte Zeit, wo man plötzlich sieht, was man vorher vielleicht nicht gesehen hat, dass man zu einseitig auf etwas geblickt hat. Und eine Bereitschaft, vielleicht diese andere Perspektive einzunehmen und zu merken, wo man selbst Fehler gemacht hat, etc. Also da gibt's, mhm, da gibt's ganz, ganz viele Schritte, die folgen.
Ja.
Es ist nicht das Moment, wie ich lasse einen Wasserhahn an und ich stelle ihn wieder ab. Es ist eher ein Moment wie eine Kläranlage, die etwas, was verschmutzt ist, über viele Prozesse und Klärbecken hinweg, was Zeit braucht, was Luft braucht, wieder aufbereiten muss.
Ja. Ja, und es braucht wenig Fantasie, sich auszumalen, dass das Leben für manche Leute zu kurz ist, um diesen Prozess überhaupt durchzugehen.
Genau. Also, und deswegen meine ich nur, für mich greifen beide Ideen, also quasi, haha, ewige Verdammnis oder aller Lösung, eigentlich zu kurz,
ja,
wenn sie gedacht sind als Entscheidungsmomente Gottes. Ich glaube, wir sollten über Vergebung nur noch als Möglichkeit und Prozess nachdenken.
Mhm.
Ich weiß, jetzt komme ich wieder mit meinem Steckenpferd, aber der Punkt. Auch da wieder, ich meine, wir brauchen eine Idee, eine starke Idee des Fegefeuers.
Mhm.
Oder weil das Fegefeuer ist der Ort, in dem sich das, was Vergebung ist, wirklich als Bild ausdrücken kann.
Mhm.
Nicht alles, was du getan hast, kann einfach integriert werden in das, was du sein wirst.
Ja.
Nicht alles, was du Menschen angetan hast, kann einfach so vergeben und vergessen. Weißt du,
wer? Ja, ja.
Das braucht vielleicht Zeit. Und vielleicht wäre es besser, über das Fegefeuer wie über eine Kläranlage nachzudenken. Das kann sein, oder? Mhm. Also statt Feuer vielleicht was anderes. Aber der Punkt ist, ich glaube, wir, wir sollten von diesen großen metaphysischen Fragen, wird Gott am Schluss alle erlösen oder wird der Gewisse in die Hölle stoßen oder irgendwie sowas, davon sollten wir vielleicht eher die Finger lassen, weil wir wissen doch nichts darüber.
Ja.
Aber was wir wissen ist, dass wenn Vergebung unter uns gelingt, dann ist das immer ein Prozess und nie einfach ein Klickmoment. Und man kann auf diesen Prozess hoffen, aber man kann ihn nie einfordern.
Ja, man kann ihn nicht einfordern. Es ist sogar anmaßend, aus der Täterperspektive den Opfern oder den Betroffenen das, diesen Prozess einfach abzuverlangen. Und es gibt Faktoren, die diesen Prozess eigentlich behindern.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch das Erschütternde an dieser Missbrauchsstudie, wenn man merkt, da sind ganz viele Faktoren zutage getreten, die letztlich auch für die Betroffenen eine Aufarbeitung des Ganzen und auch eine Bewältigung des Ganzen eigentlich verhindern, weil es natürlich umso schwerer fällt, sich auf irgendeinen solchen Weg zu machen, wenn Täter geschützt werden,
ja.
wenn
ja.
Schuld nicht benannt wird, wenn juristische Schritte unterlaufen werden,
ja.
wenn man vorschnell irgendwie versucht, eben da abzufinden oder was auch immer. Das sind ja alles so Reflexe, auch institutionelle Reflexe, die letztlich den Betroffenen signalisieren, das Unrecht, das mir angetan wird, das wird gar nicht ernst genommen.
Ja, genau. Oder es ist quasi so, wie wenn man sagt, hey, du musst dich jetzt in diesen Klärungsprozess reingeben, also quasi Kläranlage, aber wir stellen mal sicherheitshalber den Strom an Gülle, der immer noch in den Bach fließt, nicht ab.
Mhm.
Den lassen wir mal weiterlaufen, weil es geht nur darum, dass du jetzt diesen Prozess durchläufst.
Yeah.
Das ist so krank, oder?
Ja. Das ist zynisch. Dann,
das ist wirklich zynisch. Und ich glaube, dass also wenn wir das als möglichen, nicht einzufordern, nur als möglichen Prozess verstehen, dann müsste eigentlich das Erste immer sein, dass wir sagen, hey Scheiße, wir müssen alles tun, dass das nicht wieder passieren kann, was dir passiert ist.
Mhm.
Und vielleicht passiert es dann in manchen Fällen, dass so etwas wie ein Prozess in Gang gesetzt werden kann, wo etwas heilen kann. Das kann sein.
Mhm.
Aber das liegt nicht in unserer Hand. Das, was in unserer Hand liegt, ist zu sagen, wir lassen nicht noch mehr Gülle in den Bach fließen, oder?
Ja, ja. Aber ich muss echt sagen, das entspricht schon auch einer Einsicht, die ich vor vielen Jahren hatte, als ich über Vergebung nachgedacht habe und vor allem, als ich entscheidend auch anhand der Psalmen irgendwo gemerkt habe, wie oberflächlich mein bisheriges Verständnis von Vergebung und Rechtfertigung war. Und eine der Schlüsseleinsichten für mich war, Vergebung beginnt mit Anklage. Also es gibt keine gesunde, tiefgreifende Vergebung, die nicht anfängt damit, dass Schuld beim Namen genannt wird. Und in den Psalmen, anfangs hat mich das verstört und auch ein bisschen beunruhigt. Und irgendwann hat mich das auch fasziniert in den Psalmen, in manchen Psalmen, da maßen sich Beter eine Perspektive an, da kann der Beter vor Gott treten und sagen, Gott, mir ist Unrecht passiert. Ich bin im Recht, der andere ist im Unrecht, der andere ist schuldig und ganz, ganz klar benennt,
ja.
quasi hier, ich bin hier der Betroffene, ich bin hier das Opfer, mir ist Unrecht geschehen. Und dann bis hin zu Klage- und Vergeltungspsalmen, in denen Menschen auch sagen, sogar Gott darum bitten und jetzt lass die Schuld des anderen auf ihn zurückfallen. Gib dem anderen, was er verdient hat und so weiter. Das ist nicht das letzte Wort, das vielleicht zu sprechen ist in der Situation, aber das gibt einen, für Betroffene gibt das doch auch einen enormen Raum frei, irgendwie zu sagen, ja, also wir klagen an. Und wir benennen das. Und wir lassen uns nicht schuschen, wir lassen uns nicht quasi oberflächlich zum Schweigen bringen im Namen irgendeiner Rechtfertigungslehre, sondern jetzt ist mal zuerst angesagt, den Finger gnadenlos auf die Wunde zu legen. Und das führen Psalmen vor. Und natürlich ist es bei den Psalmen nicht so, dass jeder Psalm dann endet in einer wunderbaren Vergebungszusage, ja, genau. Sondern oft wird das in der Schwebe gehalten. Oft hält der Psalm die Anklage gegen die Täter durch. Und bis zum Schluss ist einfach quasi jetzt, Gott, zerschmettere sie. Ja. Sie haben mir Unrecht getan. Und das hat im Namen einer biblischen Anthropologie Menschen Lehre und auch einer biblischen Theologie hat das offensichtlich seinen Platz und ich halte das für kerngesund in solchen Zusammenhängen.
Nur eben sehr oft wird das ja nur als Vorstufe von etwas gesehen. Also quasi, ja okay, das ist ein wertvoller Impuls, dass sich da jemand aufregt und Unrecht benennt. So, und jetzt müssen wir in die Straße der Vergebung einbiegen, oder? Und ich glaube halt, das, was das Geniale ist an diesem Zitat von Beindker, nämlich zu sagen, dass es ein Maß an Schuld geben kann, dem die Vergebung nicht gewachsen ist, wirft auch nochmal was ganz Interessantes auf, was das Gottesbild betrifft. Oder in wie vielen Worship-Songs kennst du das, dass man sagt, ah, Gott ist der, der unsere Verfehlungen von uns wegnimmt.
Ja.
Der uns reinwäscht. Mit dem Blut des Lammes und da, oder? Ja. Also, diesen ganzen Pathos. Es hat ja auch was Schönes, aber es steht ständig in der Gefahr zu suggerieren, dass Gott einer ist, der über die Köpfe der Betroffenen hinweg vergeben kann.
Ja. Ja. Ja.
Und das ist eigentlich etwas, du hast jetzt an die Psalmen erinnert, oder? Was da genau bestritten wird.
Ja.
Es gibt keine Vergebung über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Und es gibt keine Möglichkeit, sie theologisch irgendwie zu sakralisieren und aus den Victims Sacrifices zu machen, oder?
Ja.
Das, genau das darf man nicht.
Ja. Aber das inspiriert mich jetzt gerade dazu. Eigentlich müsste man im Namen der Psalmen, müsste man eben Gott nicht nur bekennen als einen, der Schuld vergibt und der Schuld hinwegnimmt und Übeltaten auslöscht und so weiter, sondern man müsste ja dann mit gleichem Recht. Und das kommt in keinem Lied vor, das mir bekannt ist. Aber mit gleichem Recht müsste man sagen, Gott ist einer, der den Mut gibt, Unrecht anzuklagen. Ja. Gott ist einer, der den Mut gibt, Schuld zu benennen. Gott ist einer, der mich befähigt, aufzustehen gegen Unrecht, das mir angetan wurde. Gott ist derjenige, der mich dazu bringt, mich selbst ernst genug zu nehmen, die Dinge nicht einfach zu schlucken und so. Und das wäre ja dann die Opfer- oder die Betroffenen-Perspektive, die kommt weder in Liedern noch in vielen Predigten wirklich vor.
Ja, und das ist, glaube ich, auch wieder etwas, wo wir eine ganz seltsame Verdrehung merken. Oder? Es ist so, dass man den Betroffenen, die Unrecht anprangern und darauf beharren, dass das, was passiert ist, Unrecht ist und man alles dafür tun muss, dass sich dieses Unrecht nicht wiederholt, nur so lange zuhört, wie man denkt, ah, die biegen jetzt aber schon auf die Straße der Vergebung und der Versöhnung ein. Und sobald man merkt, dass sie das nicht tun, das zeigt ja die Studie, werden sie ausgeschlossen, sind sie draußen. Derjenige, der anklagen darf und der sagen darf, was moralisch richtig ist und wo die Welt überall schief läuft, das ist ja dann wieder die Institution.
Ja.
Das sind ja nicht die Betroffenen.
Ja, ja.
Oder? Es gibt ja diesen Institutionsdünkel, der sich mit diesem schrecklichen Wort des prophetischen Wächteramts im Protestantismus verbindet, der eigentlich nichts anderes bedeutet als, in dieser Welt haben wir die Moral gepachtet und sagen euch anderen mal, wie es ist. Und ihr habt dann euch danach zu richten.
Ja, wir sind diejenigen, die quasi die Missstände anprangern. Und wir sind quasi das notwendige Korrektiv. Ja. Die Kirche ist das notwendige Korrektiv in einer Gesellschaft, die Gott vergessen hat oder wie auch immer, ja.
Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man zeigen kann, ja, das sind die Rollen falsch verteilt. Mhm. Also die Kirche ist nicht das Korrektiv. Die Kirche sitzt schon auch im Gerichtssaal, aber nicht als Staatsanwalt, der die Klage führt, sondern wir sitzen auf der Anklagebank. Mhm. Und das, was man tun kann in dieser Situation, ist jetzt nicht die ganze Zeit den Betroffenen ins Wort zu fallen und zu sagen, dass man eine tolle Lösung hätte, sondern sich das anzuhören und zu sagen, ja.
Ja.
Mhm. Muss ich drüber nachdenken.
Ja, und das ist aber dann auch wirklich geradezu eine Umkehrung dessen, was prophetische Intervention im Ersten Testament auch gemeint hat, weil ja Propheten aufgestanden sind gegen Unrechtssysteme im Namen der Unterdrückten und manche Propheten sogar ihre Kopf und Kragen riskiert haben, indem sie vor König und Staat gegangen sind und gesagt haben, ihr seid auf der falschen Seite der Geschichte hier, ihr seid kritikwürdig, weil ihr die Stimmen der Opfer, der Misshandelten, der Unterdrückten nicht hört. Also das wäre, wenn man das dann umkehrt und quasi eine selbst auch unumgehbar machtförmige Institution wie die Kirche das prophetische Wächteramt für sich in Anspruch nimmt, ohne das Bewusstsein, dass sie selbst auch ein prophetisches Wächteramt nötig hat. Also das, ja.
Ja, aber Manu, lass uns da mal. Also ich mindestens für mich muss zugeben, dass ich dafür schon sehr anfällig bin.
Ah ja, natürlich.
Also wirklich komplett.
Ich auch.
Oder weil in mir ist der erste Impuls immer zu sagen, ja, es gibt ganz bestimmt auch in der Kirche Mitarbeitende, die Dinge tun, die nicht okay sind. Aber jetzt zu sagen, dass das mit der Kirche insgesamt was zu tun hat, das bin ich dann schon ein bisschen überzogen. Und ich merke, dass ich diesen ersten Impuls habe, die Institution zu verteidigen. Mhm. Und nicht mein erster Impuls ist, zuzuhören und zu sagen, shit, das ist eine Bankrotterklärung für uns. Mhm. Mein erster Impuls ist wirklich so primitiv, dass ich sage, ja, kommt überall vor. Aber wir gehen doch ganz bestimmt besser damit um, oder? Und dann merkst du, shit, jetzt hast du eine Studie auf dem Tisch, die zeigt, nein, wir gehen ganz beschissen damit um. Weil praktisch niemand von denen, die sich gemeldet haben, sagen, das kirchliche Handeln war hilfreich. Sondern die sagen genau, hey, entweder wir haben uns dem Schema F angepasst und konnten so quasi abgewickelt werden. Es konnte so bearbeitet werden, die Aufarbeitungsformulare konnten durchgeführt werden oder wir waren draußen. Ja. Ich merke, ja, in mir drin ist etwas, das genau zu diesem System passt, das die schildern.
Ja, also ich kenne diesen Impuls natürlich allzu gut auch selber. Und ich find's wichtig, auf jeden Fall, das haben wir ja jetzt x-mal gesagt, man muss zuerst zuhören und mit allzu schnellen Erklärungen und ganz sicher mit allzu schnellen Entschuldigungen einfach zurückhalten. Natürlich habe ich den Impuls, es gibt ja, also weißt du, es betrifft die Kirche als Ganzes, das ist doch keine Frage. Es betrifft die Kirche als Institution, als Gemeinschaft, als System. Das ist überdeutlich geworden. Aber das bedeutet, und das darf man auch dazu sagen, das bedeutet natürlich nicht, dass die Kirche ein eine Masse von Kinderschändern ist oder so. Und ich habe das von, gerade in der im Blick auf die katholische Kirche, ich habe von vielen kirchenfernen Freunden, die eine große Abneigung gegen den Katholizismus haben und sich gar nicht vorstellen können, zum Beispiel auch gerade, also macht sich gerade am Zölibat fest, nicht vorstellen können, dass irgendjemand über mehrere Tage auf Sex verzichten kann, und die mir dann regelmäßig gesagt haben, das sind alles Kinderschänder, jeder einzelne Priester, das sind doch alles Kinderschänder und so. Und das ist halt einfach wirklich nicht wahr, was aber nicht bedeutet, dass nicht die Kirche als Ganzes, die Institution und Konfession als Ganzes wirklich ein Problem hat. Also,
oder ja. Ich glaube, genau da zeigt sich's wieder, oder? Jetzt quasi in die Seite abzubiegen und einfach zu sagen, okay, Bankrotterklärung, das ist auch wieder eine Erlösungsfantasie letztendlich. Oder man hält es sich selbst vom Hals, indem man einfach sagt, ja, das ist alles verloren.
Ja.
Dann stehst du auch wieder auf der guten Seite.
Ja, dann könnte man noch austreten und dann ist man nicht mehr dabei und kann dann von außen quasi die Verderbnis der ganzen Institution anprangen.
Ja. Ja. Aber was ich schon merke, ist dieser Verteidigungsreflex.
Ja, ja.
Der sitzt mindestens bei mir tief und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Weil eigentlich könnten wir ja sagen, krass, dass Menschen, die so schreckliche Dinge erfahren haben, der Institution, in deren Rahmen sie das erlebt haben, helfen wollen, zu verhindern, dass das wieder passiert.
Ja, das stimmt. Ich glaube,
das wäre eigentlich das Natürliche.
Das ist
also mit einem Funken Empathie müsste das eigentlich die erste Reaktion sein.
Ja. Und das ist, ich glaube, das ist eine hilfreiche Perspektive. Ich kann mir schon erklären, woher mein Impuls kommt. Der kommt natürlich auch aus einer tiefen Identifikation mit der Kirche und aus einer Erfahrung, auch aus der Erfahrung, dass ganz viele hoch engagierte und hoch integere Menschen in dieser Kirche arbeiten. Und das nimmt jetzt nichts davon weg, dass all diese hoch engagierten und hoch integren Menschen, wir hoffentlich inklusive, dass die alle halt auch Teil eines Systems waren, das Betroffene nicht das Betroffene nicht genügend geschützt hat, ja, das, aber doch, ich habe den Impuls, so diese Universalanklage dann irgendwie zurückzuweisen und sagen, ja, aber Leute, mir selbst und so vielen Freunden, die ich in dieser Institution habe, sind solche sexuelle Grenzüberschreitungen einfach wirklich so fern.
Ja, weißt du, so, das kann ich voll verstehen. Ich meine damit, glaube ich, den Punkt, wir sind mega schnell mit Erklärungen zur Hand, dass wir sagen, ja, das gibt's bei uns auch, aber. Und dass wir irgendwie vor dem inneren Auge sowas machen wie ein Benchmarking. Sind wir besser oder schlechter als die Sportvereine? Sind wir besser oder schlechter als die Freikirchen?
Ja,
besser
ja.
oder schlechter als die katholische Kirche? Passiert nicht eigentlich in der Familie der meiste mit, was sowas,
ja,
oder?
Ja.
Und eigentlich wäre doch das Natürlichste, dass man sagen würde, eine Riesengnade, dass Betroffene uns helfen wollen, der bestmögliche Ort für schützenswerte Menschen zu werden.
Das ist die richtige Perspektive, oder? Ja.
Gut, Manu, wir haben gar nichts aufgeklärt.
Und ja.
Wir haben, glaube ich, auch jetzt nicht eine Lösung auf die Frage, wie wir Rechtfertigung oder Vergebung oder Sünde oder Gott oder irgendwas denken sollten. Ich glaube, das wäre jetzt auch, dazu waren wir jetzt nicht in der Lage. Es gibt aber Punkte, die ich jetzt aus diesem Gespräch mitnehme. Es gibt nicht nur diesen gekreuzigten Opfer Jesus, der dann auf der Seite der Schuldigen steht und beim jüngsten Gericht irgendwann für uns eintritt, sondern es gibt auch diese Wut und diese Werf in den Psalmen, die sagt, mir ist Unrecht getan worden. Und es gibt diesen biblischen Zwischenruf immer wieder, der sagt, hey, nicht über die Köpfe der Betroffenen. An denen führt kein Weg vorbei. Und ich bin wirklich gespannt und hoffe, dass da etwas in Gang kommt, wo wir sagen werden, 2024 war eine Erschütterung und da haben wir über Theologie nochmal anders nachgedacht.
Ja. Ja, ich nehme das als Schlusswort, Stefan. Ihr Lieben, es ist eine traurige, aber hoffentlich doch auch irgendwie anregende Folge und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüss.
RefLab.